Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext hören wir heute auf einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Dort berichtet der Evangelist: Nach einigen Tagen ging er, Jesus, wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm, also zu Jesus, bringen konnten, wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett, also die Liegetrage, herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen dabei einige Schriftgelehrten und dachten in ihrem Herzen: Wie redet er so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten. Und er sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn, also Jesus selbst, Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Herr Jesus, jetzt hilf auch uns herein, dass wir entdecken, was du da gemacht hast in Kapernaum, wofür das wichtig war, auch für unser Leben. Amen. Ich weiß ja nicht genau, wie es Ihnen jetzt nach dieser Geschichte geht, aber ich finde, dieser Bericht des Evangeliums enthält eine Reihe ziemlich kräftiger Überraschungen. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, ob Sie diese Überraschungen überhaupt noch hören. Also, ich sage es jetzt mal zumindest für die, die jetzt relativ viel zum Gottesdienst kommen: Irgendwann wird man ja ein bisschen taub. Also jetzt nicht, weil die Orgel zu laut spielt oder der Flügel oder ein Schlagzeug oder was auch immer, sondern so eher innerlich. Man ist so gewöhnt an die Stichworte, die in der Kirche, im Gottesdienst irgendwie unterwegs sind. Da ist von Jesus die Rede und vom Glauben und von Sünde und von Heilung. Und man weiß schon irgendwie, was gleich kommt, und hört nicht mehr richtig hin. Und dann kann man sich noch fragen, ob das Bäffchen vom Pfarrer richtig sitzt oder ob die Musik laut genug war. Und dann ist man den ganzen Tag über mit Nebensächlichkeiten beschäftigt. Also es gibt so eine Form von hier rein, da raus. Aber dann verpasst man etwas. Weil Gott uns in seinem Wort nämlich immer wieder neu begegnen will. Nicht mit dauernd neuen Stories, das ist richtig. Also wer News haben möchte, muss die Zeitung lesen. Aber Gott möchte auch heute Morgen anklopfen, bei uns. Vielleicht mit einer für manche von euch bekannten Geschichte. Vielleicht aber hören andere diese Geschichte zum ersten Mal. Und vielleicht spürt ihr, wo die Überraschungen sind in dieser Geschichte. Was das Ungewöhnliche ist, worüber man auch ein bisschen stolpern kann. In jedem Fall habe ich aber eine Bitte: Fragen Sie sich nicht so viel, wie Ihnen meine Predigt gefällt. Sondern fragen Sie sich mehr: Was möchte der lebendige Gott mir heute Morgen damit sagen? Ich greife drei Überraschungen aus diesem Bericht von Markus heraus. Die erste Überraschung: Freunde haben. Freunde haben ist wie ein Geschenk. So habe ich es mal irgendwann vor Jahren bei einem Kindermusical gehört. Freunde haben ist wie ein Geschenk, und das kann man an dieser Geschichte studieren. Der kranke Mann, von dem uns berichtet wird, der hat echte Freunde. Woran kann man das erkennen? Jetzt weiß ich nicht, wer von Ihnen in seinem Leben schon mal länger krank gewesen ist. Also ich meine jetzt nicht so den üblichen Männerschnupfen, 3 Tage, sondern mal so richtig krank. Und wenn man so ein paar Wochen krank ist, dann sagen die Leute, ich komme dich besuchen. Und sie kommen auch am Anfang. Freunde, Verwandte, Nachbarn, je nachdem. Aber je länger man krank ist, desto seltener werden die Besuche. Wenn es Wochen oder Monate werden, dann kommt mancher nicht mehr. Und wenn man dann alt und krank wird, dann kann man am Ende richtig einsam werden. Und darum bin ich dankbar für jeden auf der Hensoldshöhe, der sich um kranke und einsame Menschen kümmert, in der Familie, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis. Als Rektor der Hensoldshöhe komme ich leider fast nicht mehr zu Besuchen, zu Hausbesuchen. Ich sage es mal so, das vermisse ich manchmal im Vergleich zu meinem früheren Gemeindepfarramt. Und ich habe auch gemerkt dabei, wie schwer es manchen fällt, andere, vor allen Dingen Kranke, zu besuchen. Klar, die Angst vor einer Covid-Ansteckung hat jetzt über Jahre vieles blockiert. Aber ein Hauptproblem ist sicher unser Zeitdeputat. Wir sind alle so megamäßig beschäftigt, dass wir für Kranke kaum Zeit haben. Und dann gibt es noch ein Problem. Krankenbesuche machen nämlich nicht einfach Spaß. Das ist ja oft eine Frage, so am Ende des Tages, hat es heute Spaß gemacht? Ein Krankenbesuch macht nicht einfach Spaß. Denn, ganz ehrlich, manche Kranke sind richtig ansteckend. Also die jetzt in der Klinik gerade sind nicht, ne? Also sie sind erstmal ausgenommen. Also, aber die anderen Kranken, die sind manchmal richtig anstrengend. Sie sind manchmal gefangen im Kreisen um sich selbst und ihre Krankheit. Und dann hört man als Besucher immer wieder dieselbe Geschichte. Da muss uns Gott schon echt eine gehörige Portion Geduld schenken, damit wir das auch aushalten. Aber ich bitte Sie, gehen Sie mal einen kleinen Moment auf die andere Seite. Legen Sie sich krank ins Bett, dauerhaft krank, und es hört nicht auf, und Sie haben das Gefühl, ich werde vergessen. Es kommt keiner mehr. Das wollten alles meine Freunde sein? Ganz ehrlich, das ist schrecklich. Das ist richtig schlimm. Das ist fast noch schlimmer, als nur die Krankheit zu haben. Und dann freut man sich über jeden, der vorbeikommt. Und dann erzählt man dem alles, was man auf dem Herzen hat. Die 4 Freunde des Gelähmten hier im Markus-Evangelium, die sind echte Freunde. Denn sie lassen ihn nicht hängen, auch als er krank wurde. Und zwar richtig krank, dauerhaft krank, ja wahrscheinlich lebenslänglich krank. Ich meine, an diesen Freunden kann man sich ein gutes Beispiel nehmen. Die erste Überraschung: Freunde haben, echte Freunde. Die 2. Überraschung: zu Jesus gehen. Was mich nun an diesen Freunden vor allen Dingen begeistert, sie wollen ihren kranken Freund unbedingt zu Jesus bringen. Denn sie ahnen, dieser Jesus ist der Einzige, der ihm überhaupt noch irgendwie helfen kann. Aber dann gibt es Widerstand. Sie kommen mit dem Gelähmten zu dem Haus hin, in dem Jesus wohnt. Dieses Haus steht in Kapernaum am Nordufer vom See Genezareth. Man kann heute noch die Grundmauern dieses Hauses sehen und die Häuser drumherum und die engen Dorfgassen. Man hat eine Idee, wie das da ausgesehen hat, dass das nicht eine erfundene Geschichte ist, sondern so passiert, wie es Markus berichtet. Und dann gibt es in diesem Haus, nennen wir es mal, ein großes Wohnschlafzimmer im Erdgeschoss. Und dieses Zimmer ist rappelvoller Menschen. Warum? Was ist da los? Es ist kein Happening, kein Zauberkünstler, sondern schlicht ein Prediger. Jesus sitzt dort und, Markus sagt, er sagte den Leuten das Wort. Mehr nicht. Er erzählte ihnen, was Gott für ihr Leben für wichtig hielt. Wie ihr Leben vor Gott wieder in Ordnung kommt. Wie Gott ist. Das wollten die Leute wissen, wie ihr Leben wieder in Ordnung kommt. Damit es nicht einfach mal irgendwann so seicht vor sich hin ausplätschert, sondern damit es zum Ziel kommt, damit Leben einen Sinn hat und ich nicht einfach nur irgendwie so in der Betriebsmühle des Lebens so rumlaufe. Wie kommt mein Leben in Ordnung, vor Gott in Ordnung? Und dann sagt Jesus zu den Leuten, die von Gott bestimmte Zeit ist jetzt da. Gottes Herrschaft wird sichtbar in dieser Welt. Mit Jesus fängt Gott neu an mit euch. Und darum sagt Jesus, kehrt um, kommt zu mir, vertraut mir euer Leben an. Glaubt an das Evangelium. Sicher, vielleicht gab es bei Jesus auch schon so einen gewissen Promi-Faktor. Da kamen die Leute auch, um den berühmten Mann mal live zu erleben. Man hatte schon viel von ihm gehört und da werden auch ein paar gewesen sein, die wollten einfach nur mal gucken, wie der so wirklich ist. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, denn wir sind in der Frühzeit vom Wirken Jesus, da war er noch nicht so richtig bekannt wie später. In jedem Fall aber, die Bude ist rappelvoll. Die Leute sitzen nicht nur da in diesem großen Hauptraum, sondern bis zur Tür hin und auch draußen drängeln sich die Leute. So, in diesen engen Gassen davor. Und jetzt kommen unsere Freunde mit ihrer Trage an. Und ich habe manchmal eine blühende Fantasie, ich weiß nicht, ob Sie sich die Szene so vorstellen können. Ja, das Haus vorne so rappelvoll und jetzt sind Sie einer von den Freunden, so vier Mann, jeder eine Ecke. Haben Sie eine Ahnung, wie breit Sie sind? Also nicht Sie persönlich, sondern Sie so Trage und rechts einer, links einer. Jetzt kommen Sie an und wollen da zu Jesus, der da mitten in dem Haus sitzt. Können Sie sich die Szene vorstellen? Sie rücken da an und ich höre die Stimmen von den anderen, die da stehen. Was wollen die denn hier? Hier ist kein Platz. Und dann fahren die engen Ellenbogen aus. Kennen Sie das so? Ja, wenn man so vorne in der ersten Reihe steht und sagt, das ist mein Platz. Da ist wieder, die wollen zu Jesus und sie haben keine Chance. Der Widerstand ist da. Sie kommen nicht durch. Und jetzt hätten die vier Freunde einen super guten Grund zu sagen, sorry, lieber Freund, wir haben keine Chance, zu Jesus durchzubringen. Wir können dir leider nicht helfen. Das wäre okay gewesen. Und das gibt es ja heute auch. Sie haben so eine Ahnung, dass Sie mit Ihrem Leben zu Jesus kommen müssten. Dass er Antworten auf Ihre Lebensfragen hat, die Sie woanders nicht finden. Und dann gibt es Widerstand. Was werden die Leute sagen, wenn ich jetzt regelmäßig zum Gottesdienst gehe? Was werden meine Freunde sagen, meine Kollegen, wenn ich anfange, mit Jesus zu leben? Wie soll ich das alles organisieren, jetzt in der Woche auch noch in die Jungschar, in den Teenie-Kreis zu gehen? Ja, wenn ich das ernst nehme mit diesem Jesus, müsste ich dann nicht in meinem Leben manches ändern? Ach nee, lieber nicht. Es gibt sie. Widerstände auf dem Weg zu Jesus. Aber unsere Freunde sagen, nein, wir geben nicht auf. Und dann lassen sie sich diese verrückte Geschichte mit dem Dach einfallen, die wir eben schon gehört haben. Ich habe mal nachgelesen, die Fachgelehrten streiten, ob es ein Lehmdach oder ein Ziegeldach war, aber das ist auch eigentlich egal. In jedem Fall ist klar, die Freunde des Gelähmten setzen alles ein, um einen Weg zu finden, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Und ich möchte Ihnen Mut machen. Machen Sie es wie diese Freunde. Kommen Sie mit zu Jesus. Lassen Sie sich von niemandem davon abbringen. Und erfinden Sie neue Wege, um ihre Mitmenschen zu Jesus zu bringen, die es auch nötig haben. Und wenn sie nicht gleich mit in den Gottesdienst kommen, dann vielleicht in eine Gesprächsgruppe in ihrem Wohnzimmer. Oder erst mal nur so, sozusagen unter vier Augen, für die ersten tastenden Fragen nach Gott und dem Glauben, bei einer Tasse Kaffee oder einem offenen Gespräch über das, was ihr Leben trägt. Oder besser noch, nicht über das, sondern über den, der ihr Leben trägt. Vielleicht fällt Ihnen auch irgendwas richtig Schräges ein, so wie der Weg über das Dach da in Kapernaum. Hauptsache, Sie landen am Ende bei Jesus. Denn bei ihm sind wir in den besten Händen, auch mit all unseren Lebensnöten. Eine dritte Überraschung. Die erste Überraschung war Freunde haben, die zweite zu Jesus gehen und die dritte heißt jetzt Gott finden. Nun sind unsere Freunde mit ihrem gelähmten Kollegen bei Jesus angekommen. Langsam lassen sie ihn vom Dach herunter, direkt vor die Füße von Jesus. Was meinen Sie? Was wollten die Freunde? Was sollte Jesus jetzt machen? Na klar, der Freund war gelähmt. Man hat hier gehört, dass Jesus Wunder tun kann, also ist die innere Erwartung Logo. Jesus, jetzt mach diesen Mann gesund, das kannst du doch. Und was haben die Leute im Raum erwartet? Deswegen waren sie ja gekommen, um mitzukriegen, was dieser Jesus alles kann. Also Jesus, mach mal Stick. Das war völlig in Ordnung. Die Erwartung, dann hätte keiner gemeckert, wenn Jesus das getan hätte. Gesundheit ist wichtig bis heute. Hauptsache gesund, sagen dir sogar die meisten Menschen so, zumindest die ab Mitte 40. Also, die Jungs und Mädels aus der Realschule fragen noch nicht nach der Gesundheit, die haben die noch. Erst wenn es bröckelt, wird es wichtiger. Corona hat diesen Trend nochmal deutlich verstärkt. Hauptsache gesund. So, das ist die Szene in Kapernaum. Und jetzt kommt für mich die größte Überraschung dieser Geschichte, denn Jesus macht den Gelähmten nicht gesund. Er schaut ihn ganz persönlich an, er sucht den persönlichen Kontakt zu ihm und dann sagt er ihm, dir sind deine Sünden vergeben. Und Jesus hat diesen Satz noch nicht richtig ausgesprochen, da bricht ein Sturm der Entrüstung los. Wer redet denn hier von Sünde? Das ist ja unglaublich. Es geht doch jetzt um Gesundheit, um Heilung und doch nicht um Vergebung. Und die Theologen im Raum wissen, das darf Jesus gar nicht. Das ist Gottes Sache. Jesus spielt sich hier auf, als wäre er Gott. Hoppla, denke ich. Vielleicht geht es genau darum in dieser Geschichte. Dass Jesus deutlich macht, eure Gesundheit ist echt wichtig. Und darum macht er den Gelähmten ja am Ende auch noch gesund. Und darum kümmern wir uns als Hensoldtshöhe in der Altmühlsee-Klinik um die Gesundheit vieler Menschen. Aber noch wichtiger ist unser Verhältnis, unsere Beziehung zum lebendigen Gott. Wenn das nicht stimmt, wenn die Beziehung nicht in Ordnung ist, dann nützt uns die beste Gesundheit nicht. Dann kann ich vielleicht noch ein paar Jahre länger oder ein paar Jahre besser leben, aber ich habe die Ewigkeit verspielt. Und das wäre mehr als tragisch. Und darum räumt Jesus erst einmal das weg, was unsere Beziehung zu Gott kaputt macht. Er nimmt alle unsere Schuld auf sich, unseren Egoismus, unsere Gemeinheiten, unsere Gottvergessenheit. Jesus nimmt das auf sich und trägt es bis ans Kreuz und in den Tod. Und darum kann man bei Jesus echt aufatmen. Denn bei Jesus findet man den lebendigen Gott. Den Gott, der uns so lieb hat, dass er nicht möchte, dass einer von uns verloren geht. Bei Jesus treffen Sie den Gott, der Sie in seine Arme schließen möchte und Ihr bester Freund wird für immer und ewig, der Sie nie fallen lässt, auch wenn menschliche Freunde manchmal vergesslich sind. Und egal, was die Leute gerade sagen, egal, welche Stimmen in ihrem Leben aufschreien, egal, welche Schrammen das Leben bei ihnen hinterlassen hat, was ihren Lebensmut lähmt, bei Jesus sind wir zu Hause. Bei Jesus können sie wissen, hier werde ich bedingungslos geliebt, ohne Vorbedingungen. Nicht folgenlos, aber ohne Vorbedingungen. Und dass das dann nicht folgen bleibt, zeigt diese Geschichte auch. Der eine wird körperlich gesund und kann wieder gehen. Der andere wird frei vom Druck auf der Seele, vom Zwang, etwas sein zu müssen, etwas leisten zu müssen, um einen Wert zu bekommen. Und jeder bekommt eine neue Heimatadresse. Nicht mehr Gunzenhausen oder was auch immer in ihrem Personalausweis steht, sondern da steht vielleicht Himmelreich. Da bin ich zu Hause im Himmelreich. Ich habe mal nachgeguckt, diesen Ortsnamen gibt es in Deutschland tatsächlich. 15 Orte in Deutschland heißen Himmelreich. Möchten Sie da wohnen? Einer dieser Orte gehört zur Heimatstadt meiner Frau. Und ob Sie es glauben oder nicht, in diesem Himmelreich gibt es einen Friedhof. Und auf diesem Friedhof liegt Robert Enke. Manche werden ihn kennen, den früheren Fußball-Nationaltorwart, der seinem eigenen Leben ein gewaltsames Ende gesetzt hat. Da liegt er auf diesem Friedhof. Und seitdem weiß ich, da kann nicht das Himmelreich sein. Egal, wie der Ort heißt. Da wird vielleicht nur vom echten Himmelreich geträumt. Aber den Armen von Jesus in der neuen Welt Gottes, da gibt es keinen Friedhof mehr. Da muss keiner verzweifeln oder gar Hand an sich selber anlegen. Da sind wir am Ziel. Wenn wir Jesus haben, kommen wir ganz sicher dort an. Freunde haben, zu Jesus gehen und Gott finden. Das sind die drei Überraschungsmomente, die ich Ihnen aus dieser Geschichte heute Morgen mitgeben möchte. Und jetzt? Damals in Kapernaum schwankt die Stimmung zwischen Entsetzen. Kann man so von Gott reden? Und ein Gotteslob. Und ich wünsche Ihnen ein fröhliches Gotteslob, wenn Sie Gott gefunden haben durch Jesus. Amen. Wir beten. Herr Jesus, wir haben das jetzt gehört von dieser Geschichte, wo Menschen dir begegnet sind. Und wir brauchen das für uns selber. Danke, dass deine Türen auf sind, dass du uns einlädst, in deine Arme zu kommen und geborgen zu sein für immer. Und dann verändert sich etwas in unserem Leben. Du möchtest unser Leben verändern zum Guten hin. Schenke, Herr, dass wir deine Einladung annehmen und dann fröhlich mit dir unseren Weg gehen können. So schenke uns die Begegnung mit dir, die wir brauchen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.